ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich grüße ganz herzlich die Journalistin, Bestseller-Autorin und dreifache Mutter Anna Funk. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich, dass ich da sein darf.
Anna, wir haben uns aufs Du geeinigt, haben die Sendung aufgezeichnet, damit du Muttertag mit deinen Lieben zu Hause feiern kannst. Zu Hause heißt bei dir genau wo?
An der Ostsee.
Also schon ziemlich weit weg von Mainz, muss man sagen. Löblich, ja, dass du gekommen bist. Und du bist dreifache Mutter. Wie alt sind deine Kinder heute?
15, 8 und 5. Das ändert sich ja ständig, deswegen muss ich manchmal nachdenken. Aber das ist der aktuelle Stand.
Also Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule. Du bist genau in allen Schulsystemen zu Hause.
Mittendrin.
Ist denn Muttertag für dich ein Tag wie jeder andere oder bedeutet er dir tatsächlich was?
Puh, also ich finde, Muttertag ist ein toller Tag auf jeden Fall. Also bei mir ist es schon so, ich habe immer sehr viel zu tun mit diesen drei kleinen Mikrokosmen, dass ich das auch mal vergessen kann. Kann dann auch passieren, dass ich dann morgens geweckt werde und werde ein bisschen beschenkt und kriege Frühstück ans Bett gebracht und all diese Sachen. Und dann denke ich wieder dran und dann freue ich mich, dass ich Mutter bin. Aber ich finde immer, die größeren Tage sind eigentlich die Geburtstage der Kinder. Weil irgendwie, du feierst dich ja als Mutter auch immer so ein bisschen mit. Also ich zumindest, so emotional, innerlich denke ich immer, wow, hast wieder ein Jahr geschafft, wieder ein Jahr größer. Also dieses, dass man sich selbst so ein bisschen, ich will nicht sagen so innerlich hyped, aber sich daran so mitfreut. Es geht mir bei den Geburtstagen noch mehr so. Aber Muttertag so ein bisschen zu zelebrieren ist natürlich auch eine super schöne Sache. Und für die Kinder, also meine Kinder sind immer total aufgeregt und basteln schon eine Woche vorher und sind auch jetzt parallel zu Hause, glaube ich, schon so, was schenkst du Mama, was schenkst du Mama? Also ist eine große Sache für die.
Du selbst hattest ja auch einen sehr intensiven Draht zu deiner eigenen Mutter, die viel zu früh gestorben ist. Ihr Tod war die Initialzündung zu deinem ersten Buch Mama ist tot und jetzt. Wie kam es dazu, dass du in dieser Situation das Bedürfnis entwickelt hast, zu schreiben?
Also ich fühlte mich damit total überfordert. Also bin ich in eine Bücherei, also einen Buchladen gegangen und habe geguckt, was gibt es so für Literatur, die mir jetzt helfen kann. Also ich hatte auch niemanden in meinem Freundeskreis, der schon seine Mutter oder seine Eltern verloren hatte. Und habe dann festgestellt, es gibt irgendwie nur Bücher, die so ein bisschen spirituell sind oder psychologisch oder religiös. Und spirituell war ich zu dem Zeitpunkt noch so gar nicht. Ich würde sagen, jetzt bin ich da eher so ein bisschen weiter hingerückt. Aber das hat mir zu dem Zeitpunkt nichts gesagt. Psychologisch wollte ich auch nicht. Religiös kann ich leider auch nicht so viel mit anfangen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche ein Buch, was so mitten im Leben ist. Und ich brauche eins, was positiv ist, in dem ich lernen kann, wie ich vorantrauere, damit ich mich quasi weiterentwickle und durch diese Trauer hindurchgehen kann und daran wachsen kann und damit zu leben. Lerne. Und dieses Buch habe ich dann selbst geschrieben.
Und das Schöne ist, man kann ja auch viel tiefer in Themen abtauchen, wenn man Bücher schreibt, als wenn man einfach so ein 3 Minuten fürs Fernsehen dreht. Ne?
Absolut. Also ich habe mir halt gezielt Interviewpartner gesucht, habe mir Situationen ausgesucht, habe halt alle Trauertipps befolgt, die ich so finden konnte und habe dann darüber geschrieben, wie sich das angefühlt hat. Und habe dann Gespräche geführt mit Ärzten und mit Pastoren und mit Trauerbegleitern. Und das hat mich unheimlich vorangebracht. Und das war so ein bisschen so, auf der einen Seite habe ich gemerkt, wie ich selber daran reifen kann und mit meiner Trauer immer besser umgehen kann. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß bringt, das alles aufzuschreiben. Dann kam immer so viel liebes Feedback auch von meinen ganzen Lesern. Also ich kriege bis heute E-Mails zu diesem Buch und es wird ganz oft auf Beerdigungen verschenkt statt Blumen, weil es den Menschen einfach hilft. Und nach diesem Buch kam der nächste Verlag und sagte so, ja, Sie sind ja ganz lustig, aber Tod interessiert uns nicht so, was können Sie denn noch? Und da habe ich gesagt, ja, Essen. Und so kam das nächste Buch zum Thema Ernährung und so ging es dann eigentlich immer weiter.
Du bist ja eigentlich Journalistin, ja, hast für Sat.1 gearbeitet, hast für ein MDR gearbeitet, verschiedene Fernsehformate moderiert. Machst du das noch in irgendeiner Form oder konzentrierst du dich jetzt komplett aufs Bücherschreiben?
Also ich sag mal so, ich habe Fernsehen machen geliebt. Also ich wollte seit ich 6 war Fernsehen machen und den Traum habe ich mir erfüllt. Aber jetzt bin ich Mama von 3 Kindern und das ist mit Fernsehen einfach diesen Alltag, den man da leben muss, weil es einfach Sendezeiten gibt, weil man drehen und schneiden muss, der ist einfach nicht vereinbar mit 3 Kindern. Deswegen zurzeit konzentriere ich mich auf die Bücher und freue mich über jeden Ausflug, den ich in die Medienwelt machen kann. Ansonsten führe ich meine spannenden Interviews erstmal zu Hause am Telefon oder am Computer und mal gucken, wenn Fernsehen irgendwann mal wieder an die Tür klopft, bin ich da.
Ich denke, das haben jetzt vielleicht ganz viele Fernsehmacher gehört. Aber genau, erstmal geht es ums Bücherschreiben. Als du dann gefragt wurdest, was kannst du sonst noch, hast du gesagt Gesundheit. Du bist auch eine Tochter eines Arztes. Kam das daher, dass dich Gesundheitsthemen schon immer so interessiert haben?
Nicht unbedingt, würde ich sagen. Also mein Vater ist Orthopäde und so viel Leiden in der Hinsicht hatte ich noch nicht. Aber ich hatte andere Leiden. Also meine Schilddrüse hat schlapp gemacht während der Fernsehzeit. Man hat ja unheimlich viel Stress. Man spürt einfach plötzlich, dass der Körper mit gewissen Situationen nicht mehr so gut umgehen kann, toleriert den Stress nicht mehr so. Und dann suchst du einfach nach Lösungen. Also ich glaube, am Ende des Tages, wenn man sich für dieses Thema interessiert, ist immer ein bisschen Leidensdruck dabei. Und ich hatte Unverträglichkeiten, meine Haut war schlecht, ich konnte nicht mehr so gut schlafen. Das kam alles so zusammen. Dann habe ich angefangen zu wühlen, wie ich das immer mache, weil ich immer irgendwie lösungsorientiert bin, egal um welches Thema es geht. Und dann war irgendwie klar, gesund leben ist so ein Thema, was total gut zu mir passt. Und ich möchte halt immer das schöne Leben. Und das kriegst du nur, wenn du gesund, stark und fit bist.
Das erste Gesundheitsbuch, das du dann geschrieben hast, war ein Ernährungsbuch, aber auch sehr witzig. Da hast du ein Jahr lang alle möglichen Ernährungstrends am eigenen Leib ausprobiert. Das Buch wurde zum Spiegel-Bestseller. Egal, ich esse das jetzt, heißt es. Was waren das für Trends, die du ausprobiert hast?
Oh, alles. Ich habe Kohlenhydrate weggelassen, ich habe Kaffee weggelassen, ich habe Apfelessig ausprobiert, vegan gelebt. Es war wirklich alles, was zu dem Zeitpunkt irgendwie in war, was auch immer noch in ist. Also ich habe so ziemlich jeden Ernährungstrend einmal getestet.
Was hast du zu dir genommen, von was du heute sagen würdest, da hat es mir wirklich alle Geschmacksnerven zusammengezogen, so schrecklich war das.
Also richtig hart war Trinkmoor.
Bitte was? Was
Trinkmoor. Das ist wirklich
Trinkmoor.
Also Biomoor. Das schmeckt so ein bisschen wie, ich würde mal sagen, so leicht dampfende Rinnsteinpfütze. Das ist nicht so lecker. Ist aber ganz toll, um den Körper basisch zu machen. Also ich würde das jetzt gar nicht unbedingt verteufeln, aber das war nicht so mein Weg. Gibt andere schöne Wege, die ein bisschen besser schmecken. Aber ich bin immer dafür, deswegen auch egal, ich esse das jetzt, einfach mal ausprobieren. Und wenn du einen Benefit davon hast, dann bleibt man vielleicht auch dabei.
Also bei welchem Ernährungstrend, den du damals ausprobiert hast, würdest du heute sagen, das war totaler Blödsinn?
Also ganz schlecht war Kohlenhydrate weglassen. Das hat sich auch nachhaltig nochmal bestätigt. Also nicht nur durch meinen Selbstversuch, sondern auch, weil wir inzwischen wissen, für Frauen ist das einfach keine gute Idee. Da geraten die Hormone durcheinander, der Blutzucker. Und am Ende des Tages bist du sogar vielleicht sogar noch mehr, als du vorher warst. Also das würde ich zum Beispiel nie wieder machen. Wir brauchen diese Kohlenhydrate, um zu funktionieren, für den ganzen Stoffwechsel. Also das war auf jeden Fall eine ganz blöde Idee.
Kommt halt drauf an, was für Kohlenhydrate, ne?
Ja, natürlich. Also wir reden jetzt natürlich von gesunden Kohlenhydraten, von Nahrungsmitteln, die keine Zutatenliste haben. Also auf gar keinen Fall von irgendwelchen Fertiggeschichten, keine Frage. Aber vor allen Dingen von Dingen, die uns halt auch wirklich nähren. Ne? Also wenn du wirklich jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, die Kohlenhydrate nicht skippst, dann hast du am Ende nicht viel davon.
Dann lass uns mal was Positives mitnehmen. Was hast du für dich gelernt, was sich als sinnvoll erwiesen hat und von dem du sagst, diesen Tipp, den kann ich guten Gewissens auch heute noch weitergeben?
Ach, viele. Als erstes fällt mir der Apfelessig ein. Den finde ich immer noch super. Ist ja auch in aller Munde sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Apfelessig vor dem Essen oder sogar noch eine halbe Stunde nach dem Essen, natürlich nicht pur, in Wasser, ist einfach super für den Blutzuckerspiegel, stabilisiert einen, man fühlt sich gleich besser und der hat so viele positive Eigenschaften, den würde ich auf jeden Fall beibehalten.
Schmeckt doch gar nicht schlecht, finde ich. Ne?
Ich finde es super lecker. Man muss natürlich einen Naturtrüben nehmen in Bioqualität, dann hast du quasi an so heißen Tagen, ist wie eine Limonade. Also finde ich ganz großartig. Da bin ich immer noch dran geblieben.
Und die Kohlenhydratregel, habe ich gelernt.
Ja, das ist wirklich, also das ist mein Geheimtipp eigentlich. Das mag ich am allerliebsten. Wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt in ein enges Kleid reinpassen und es muss alles funktionieren, dann ist das für mich eigentlich der beste Tipp. Also nicht die Kohlenhydrate mischen. Eigentlich liegt das auch gar nicht in unserer Natur. Also wenn du jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehst, dann isst du da den halben Brotkorb leer und danach bestellst du dir vielleicht irgendwie ein Fleisch mit Kartoffeln. Dann hast du natürlich zwei Kohlenhydrate. Das würde man normalerweise gar nicht machen. Wer isst Brot mit Kartoffeln? Mhm. Das ergibt sich so ein bisschen gesellschaftlich. Aber wenn du darauf achtest, dass du bei einem Kohlenhydrat pro Mahlzeit bleibst, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Methode, um wirklich da zu bleiben, wo man ist, damit die Jeans nicht immer größer werden muss.
Ich frage mich nur, was ist denn mit Nachtisch, ne?
Na, da müsstest du dann sagen, dann ist das Kohlenhydrat der Nachtisch und dann esse ich halt hauptsächlich vielleicht Gemüse und Fleisch. Bisschen Proteine und dann kannst du auch ein, weißt du nicht, Mousse au Chocolat essen.
Du hast ja noch weitere Tests gestartet und zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen der Achtsamkeitstrends geworfen. Auch da alles Mögliche ausprobiert, von Yoga bis zu Klangschalenmeditation. Bist du jemand, der auch regelmäßig privat solche Dinge macht zu Hause?
Also ich bin ja immer neugierig. Das liegt ja irgendwie in der Natur der Journalistin. Also anders geht's ja nicht, ne? Kennst du ja. Also ich probiere eigentlich ständig irgendwas Neues aus. Und entweder finde ich das dann toll und bleib dabei oder ich verwerfe es wieder oder je nachdem, ich integriere es teilweise irgendwie in meinen Alltag. Zurzeit habe ich jetzt wirklich Yoga für mich entdeckt. Vorher habe ich immer gedacht, oh nee, keine Zeit für sowas, was natürlich schon der falsche Ansatz ist. Und habe da jetzt so ein paar Übungen, die ich täglich mache, wo ich richtig merke, es tut mir richtig gut. Ich habe jetzt auch gelernt zum Beispiel, dass sich Traumata in der Hüfte speichern. Und wenn du Hüftöffnungen machst, dann kannst du gleich ein bisschen ballastlos werden, emotionalen Ballast. Auch wieder ein Stresstipp eigentlich, ziemlich gut. Also ich probiere eigentlich ständig irgendwas.
Ich habe das mal mit Meditation ausprobiert und da gibt es auch ganz viele Studien, dass es super wirkt, das weiß ich. Ja. Gleichzeitig war das in einer Lebenssituation, wo ich das Gefühl hatte, oh nein, nicht noch ein Termin. Ja. Also das hat mich dann wiederum gestresst letztlich.
Es kann total stressig sein. Ich sage auch immer, es muss Spaß machen. Deswegen wirklich Step by Step einfach mal ausprobieren. Auf keinen Fall von einem Tag auf den anderen alles umsetzen wollen. Das ist ja einfach nur frustrierend. Man muss halt auch merken, das passt zu mir, das macht mir Spaß. Ich habe da was von. Sonst macht das keinen Sinn.
Damit wären wir dann auch schon beim Thema Stress angekommen. Du hast gemeinsam mit deiner Kollegin Vanessa Blumhagen ein neues Buch geschrieben. Das ist jetzt das zweite Gesundheitsbuch, das ihr zusammen macht. Die Stressmanagerin. Mit dem Versprechen, so kommen sie entspannt durch den Wahnsinn des Alltags. Sind diese Tipps nur für Frauen? Wegen der weiblichen Form?
Eigentlich nicht. Also Männer sind ja auch gestresst. Aber wir haben mal gesagt, Frauen kaufen natürlich diese Bücher und sagen dann ihren Männern, mach das mal so, mach das mal so. Und dann sagt der Mann, oh, das ist ja toll. Woher weißt du das? Mhm. Also in der Regel ist ja so, die Frauen sind die Gesundheitsmanager in der Familie. Mhm. Deswegen richten wir uns eher an die Frauen. Es gibt auch ein, zwei Kapitel, ich sag mal Hormone zum Beispiel, das ist dann doch eher für die Frau. Aber der Rest kann auch genauso gut jeder Mann lesen.
Die Männer, werden die durch andere Sachen gestresst als die Frauen? Gibt es da Untersuchungen dazu?
Naja, also wenn man sich selbst mal beobachtet und vielleicht den eigenen Mann, stellt man ja fest, irgendwie Männer sind schon mal ganz anders aufgestellt. Ne? Wenn die Stress bekommen, dann ist bei denen eher so dieses, ich kämpfe jetzt mal eine Runde, wir sind ja eigentlich noch im Steinzeitmodus. Unser Körper funktioniert einfach ganz anders. Schönes Beispiel ist, wir haben ja alle dieses Mutterhormon Pregnenolon und wenn wir Stress haben, dann sagt der Körper, was mache ich denn jetzt? Bilde ich daraus jetzt Cortisol oder Progesteron? Progesteron ist das Hormon, was uns so richtig gemütlich werden lässt, das uns gut schlafen lässt, das uns ausgeglichen sein lässt, das für die Entwässerung sorgt. Also das wollen wir eigentlich alle haben. Aber wenn wir gestresst sind, dann wird das gar nicht gebildet, sondern es entsteht Cortisol. Das heißt, dass wir permanent dieses Gefühl haben, der Säbelzahntiger kommt gleich um die Ecke.
Dann können wir nicht mehr schlafen, ne? Cortisol bewirkt.
Genau, wir sind eigentlich nur im Stress. Und deswegen ist der Stress eigentlich für uns Frauen doppelt gemein, weil er uns ganz schnell die guten Hormone abbaut. Viel schneller als bei Männern.
Und für Frauen ist natürlich diese Doppelbelastung Familie und Job, es ist einfach nicht gerecht in unserer Gesellschaft, aber managen das tatsächlich nach wie vor schwerpunktmäßig die Frauen. Und das ist natürlich auch ein Riesenstressfaktor, sich immer verteilen zu müssen.
Ich glaube auch dieses schlechte Gewissen kennt wahrscheinlich jede Mutter oder jeder, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist so ein typisches Frauenproblem, habe ich zumindest bei mir festgestellt. Also wenn irgendwas mit meinen Kindern nicht gut läuft oder so, denke ich immer, ich bin schuld. Wenn das Kind mit einer schlechten Note aus der Schule kommt, denke ich gleich, oh Gott, wir haben nicht genug gelernt. Während mein Mann sagt, ja gut, ist halt mal schiefgegangen, ne? Das ist so typisch irgendwie. Also wir ziehen uns auch ganz viel Schuhe an, was wir gar nicht müssten und machen uns verantwortlich für Dinge und wollen auch immer, dass irgendwie alle glücklich sind. Ich bin davon überhaupt nicht ausgenommen. Also ich mache mir da auch ganz oft eine Platte. Und manchmal, wenn man dann irgendwie so still in sich reinhört und sich mal überlegt, bin ich eigentlich für all diese Dinge verantwortlich, muss man vielleicht auch mal einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, eigentlich kann ich mich davon frei machen. Ist aber wirklich ein Prozess und ist auch viel gelernt dabei natürlich und nicht ganz einfach.
Und ist ja auch schwer, weil wenn zum Beispiel ein Kind Probleme hat in der Schule, leidet man ja auch mit.
Oh ja.
Man leidet mit, du beschreibst es in dem Buch auch, du hast mit deiner Tochter die Situation gehabt, dass die Riesenprobleme in der Schule bekam und fast versetzungsgefährdet war. Wie bist du dann damit umgegangen für dich?
Ja, das war für mich eigentlich der größte Stressor, als ich das Buch geschrieben habe. Meine Co-Autorin hatte noch parallel einen kranken Hund, also wirklich todkranken Hund, um den sie sich zersorgt hat. Also wir hatten beide eigentlich permanent Stress und mussten ein Buch über Stress schreiben. Deswegen haben wir gesagt, wir waren eigentlich die perfekten Testkarnickel. Und für mich war das so, dass ich konnte wirklich teilweise nicht mehr schlafen, weil ich mir so Sorgen gemacht habe. Und sie war in der Grundschule zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass man gleich am Anfang der Schulzeit so ein negatives Erlebnis hat. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss dieses Problem lösen. Wir haben dann am Ende des Tages haben wir die Schule gewechselt, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich eigentlich sagen will ist, für mich war es damals total wichtig, dass ich meinen Körper runterbekomme, weil ich habe schon wirklich so Teilchen vibriert, bin ich durch die Gegend gerannt und das war nicht angenehm. Und ich habe dann für mich so SOS-Methoden entwickelt, beziehungsweise auch im Gespräch mit unseren Experten, die wir interviewt haben, zusammengearbeitet und habe die dann für mich alle umgesetzt. Und ich habe dann wirklich geguckt, welche Mikronährstoffe können mich unterstützen, welche Verhaltensweisen kann ich an den Tag legen, damit es mir besser geht und wie kann ich mich ernähren, damit ich mich nicht so gestresst fühle. Ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich greife gern zur Schokolade. Jeder von uns ist ja so
kenn
gepolt.
Ich, ja, schrecklich. Ja,
Süßes oder Fettiges wollen wir, wenn wir gestresst sind. Aber das ist der absolut falsche Weg. Du brauchst Proteine. Dann kommt dein Körper viel eher zur Ruhe und runter. Sonst hast du halt permanent diese Blutzuckerschwankungen und bist noch gestresster. Also du stresst dich quasi von außen durch ein äußeres Problem und noch von innen, weil du einfach die falschen Dinge zu dir nimmst. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du mehr Stress hast, brauchst du mehr Mikronährstoffe. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Vitamin C, aber auch von Vitalpilzen. Das sind so kleine Alleskönner aus Asien. Da kannst du deinen Körper unterstützen in jede Richtung.
Also Vitalpilze, okay.
Genau, erst kennen noch nicht so viele. Das sind jetzt nicht die Champignons aus dem Supermarkt, die du in die Pfanne wirfst oder in Salat streust, sondern wir reden wirklich von asiatischen Heilpilzen. Gibt es schon von tausenden von Jahren, für die Asiaten alter Hut, für uns hier relativ neu, würde ich sagen. Und da kannst du entweder in Pulver- oder Kapselform das zu dir nehmen. Und das Tolle ist, die balancieren deinen ganzen Körper aus. Du kannst dich nicht überdosieren, wenn du Hormonprobleme hast, wenn du irgendwie eine Krankheit hast, wenn du einfach immuntechnische Probleme hast, kannst du einen Heilpilz nehmen und es geht dir gleich viel besser. Ich nehme zum Beispiel immer Cordyceps und der hilft mir halt, diesen Stress besser auszubalancieren.
Bekommt man im Internet, nehme ich mal an. Ganz normal, kann man die bestellen.
Genau, also es gibt da so tolle Sachen, womit du den Körper unterstützen kannst und du merkst so richtig so, oh, ich kann loslassen. Also mich parallel auch innerlich zu unterstützen, nicht nur hier oben, sondern auch einfach in den Zellen, ist für mich ein absoluter Gamechanger. Ganz toll ist auch Quercetin zum Beispiel. Quercetin macht auch, dass der oxidative Stress in den Zellen nicht so an die Decke schießt. Also da gibt es ganz tolle Methoden. Und dann hast du noch die Verhaltensveränderungen sozusagen. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan einmal von barfuß über den Rasen gehen. Ich weiß, das klingt jetzt esoterisch. Nein,
ich weiß es. Ne?
Ich bin null esoterisch. Also ist alles wissenschaftlich erwiesen. Da findet quasi ein Elektronenausgleich statt in unserem Körper und der oxidative Stress geht quasi in den Boden rein. Wir haben das Problem, wir ziehen alle Schuhe an, ne? Und dann haben wir immer eine Gummisohle dazwischen. Wir müssten eigentlich alle mehr barfuß gehen, wären wir alle viel entspannter. Und dann hast du natürlich noch so schöne Druckpunkte, der TW17 hinterm Ohr, wo der Kiefer aufgehängt ist, quasi wo Ober- und Unterkiefer zusammentreffen. Wenn du da ein bisschen massierst und ausstreichst, geht es dir auch schon besser und eben in die Bewegung gehen. Also ich bin manchmal, wenn der Stress wirklich zu schlimm war, habe ich den Kindern gesagt, ich gehe jetzt 20 Minuten walken, bin gleich wieder da.
Danach schon allein besser. Das in die Natur gehen hilft. Ne?
Total.
Also und da hast du an der Ostsee auf jeden Fall
reichlich. Barfuß durch den Sand Natur. Ist auch perfekt.
Meer ist glaube ich, tatsächlich sogar das Beste überhaupt, habe ich schon mal
gehört. Oder auch Berge. Ich war jetzt gerade in den Bergen, sensationell.
Also ja, ich glaube, Meer ist tatsächlich noch besser, weil dieses gleichförmige Rauschen, Berge
kann
sind
sein.
Abwechslungsreicher.
Ich bin zu sehr daran gewöhnt wahrscheinlich. Ich brauche die Berge.
Okay. Jetzt lass uns mal kurz erklären, wie ihr recherchiert habt, dass das, was ihr vorschlagt, tatsächlich hilft und seriös ist. Mhm. Ich gestehe, auf mich wirkt das eine oder andere sehr alternativmedizinisch. Ja. Ich bin da selbst sehr hin und her gerissen, muss ich sagen, weil ich auf der einen Seite denke, okay, wer heilt, hat recht.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich in meinem Freundeskreis auch wirklich sehr verantwortungsvolle Ärzte und bekomme durch die mit, was es heißt, wenn ein Patient zum Beispiel Krebs hat und sich schulmedizinischen Behandlungen verweigert, stattdessen auf Alternativmedizin setzt und was es da in diesem Bereich auch für wirklich unseriöse Angebote gibt. Also wie seid ihr zu euren Erkenntnissen in dem Buch gekommen?
Also wir haben Experten interviewt, Ärzte, Heilpraktiker, Professoren, also wirklich durch die Bank weg, verschiedenste Experten auf ihren Gebieten und fast alle sind sowieso Schulmediziner, also die Ärzte sind meistens Schulmediziner, die dann nochmal zusätzlich ihr Wissen erweitert haben und dann so eine Brücke schlagen eigentlich zwischen beidem. Also ich bin auch die Schulmedizin hat tolle Erkenntnisse und also wirklich tolle Erfolge und ich bin die Letzte, die sagt, das ist jetzt alles falsch, aber ich bin auch ein Fan von, ich versuche es so natürlich wie möglich, bevor ich mit der Chemiekeule komme. Und also diejenigen, die wir im Buch interviewen, die ticken alle genauso. Also die sagen sich auch, natürlich gibt es den Infekt, wo du sagst, jetzt muss ich ein Antibiotikum leider draufgeben, geht nicht mehr anders. Aber es gibt ja auch den Punkt davor. Also alles, was wir machen, setzt eigentlich davor an. Und ich sag mal, Stress was willst du da machen? Also da ist ja jetzt kein Kraut gegen gewachsen, was man jetzt in der Apotheke kriegt. Ein schönes Thema auch im Buch sind Kopfschmerzen. Da schmeißt man heutzutage eine Tablette ein, mache ich auch manchmal, wenn es nicht anders geht. Aber ich denke jedes Mal, oh, meine Leber, die muss das alles verstoffwechseln. So eine Chemiekeule muss ja nicht sein. Was kann ich machen? Und in dem Moment, wo ich überlege, was ist denn passiert, bevor die Kopfschmerzen angefangen haben, bevor ich das Pharmaprodukt konsumiere, ist einfach super spannend. Überlegst du, habe ich das richtige Kopfkissen? Die Nackenschmerzen, die ich habe, ist es vielleicht ein Halswirbelsäulenproblem? Muss ich vielleicht zum Orthopäden gehen? Also wir setzen quasi so ein bisschen vorher an, bevor der Stress chronisch wird. Und sowas wie eine Krebserkrankung ist ja dann am Ende des Tages dann die wirklich
eine ausgebrochene Erkrankung,
die dann ganz am Ende steht. Also ich würde sagen, da um den Bereich kümmern wir uns gar nicht, weil da sind wir nicht. Wir sind quasi viel, viel früher, wo ich vielleicht Weichen stellen kann, damit es in die richtige Richtung geht und ich gar nicht erst dahin komme.
Jetzt ist es ja so, dass die Menschen sehr unterschiedlich gut mit Stress umgehen können. Ist es auch genetisch bedingt, wie gut ich mit Stress umgehen kann?
Auf jeden Fall. Du hast ja sozusagen das Epigenom. Das ist quasi so, wie soll ich sagen, der Chef, der entscheidet, welche Gene an- und ausgeschaltet werden. Und das hat ganz viel mit Lifestyle-Faktoren zu tun.
Das ist wie so ein Lichtschalter, der an- und ausgeknipst wird.
Also du kannst halt gewisse Gene quasi an- oder ausknipsen, je nachdem, wie du lebst. Also wenn du gut schläfst, wenn du dich gut ernährst, wenn du auch genug Vitamin D im Körper hast, sag ich mal, wenn du dich nicht zu viel dem bösen blauen Licht aussetzt von Handy und Tablet und so weiter. Wenn du all diese Dinge im richtigen Maß machst, dann kann es wirklich sein, dass du vielleicht das Gen, das dich eigentlich, sag ich mal, Richtung Diabetes schieben würde oder Richtung Autoimmunerkrankungen quasi ausknipst. Also super spannend.
Also man kann quasi Stressgene im Körper identifizieren, verstehe ich das richtig?
Also meine Co-Autorin zum Beispiel hat einen Test gemacht und hat festgestellt...
Also einen Bluttest macht man.
Ja, so einen Bluttest, nennt sich Snippetest. Und sie hat herausgefunden, sie hat eine Verringerung des COMT oder COMT, Polymorphismus, Entschuldigung. Es ist so ein anstrengendes Wort. Und das bedeutet quasi, dass sie, wie sie immer so schön sagt, oder wie ihr Lieblingsarzt immer sagt, sie hat ein Gaspedal, aber keine Bremse. Okay. Das heißt, wenn das Cortisol so richtig hochschießt und sie ganz viel zu tun hat, dann ist sie am Ende des Tages ziemlich kaputt und trotzdem geht das Cortisol nicht runter und da muss sie dann ein bisschen nachhelfen. Also es ist ganz, ganz spannend.
Was macht man dann? Wie hilft man danach?
Naja, kann passieren, dass du nicht gut schlafen kannst, dann nimmst du Melatonin, um ein bisschen runterzukommen, damit der Körper weiß, jetzt ist Zeit runterzufahren. Du meidest Blaulicht am Abend, das sollten sowieso alle Menschen eigentlich tun. Wir gucken ja abends viel zu sehr aufs Handy oder eine Blaulichtfilterbrille eben aufsetzen und dass du sozusagen alles dafür tust, dass der Körper so ein bisschen zurückfährt. Also sie nimmt dann auch verschiedene Mikronährstoffe, um ihm zu signalisieren, jetzt geht's runter, jetzt ist der Tag zu Ende. Früher war das ja viel einfacher, ne? Da saßen wir quasi in der Höhle am Lagerfeuer, das Licht kam von unten und war ein bisschen rötlich und dadurch wurde dem Körper signalisiert, es ist nicht mehr Tag. Und wir sitzen jetzt hier unter lauter Lampen und der Körper weiß eigentlich nie, wann ist jetzt abends. Wir haben ja Rezeptoren in den Augen, die dir sagen, ne, jetzt ist irgendwie dunkel, jetzt musst du dich mal hinlegen und schlafen. Aber durch unsere Technik heutzutage sind wir eigentlich körperlich total verwirrt. Und das ist für solche Menschen, die diesen, ich will jetzt nicht sagen Gendefekt haben, aber die halt mit diesem Gen zu tun haben, absolut ein Thema.
Also man kann es einfach rausfinden durch einen Bluttest. Das finde ich, ist ja schon mal ein ganz guter Tipp. Ne? Wenn man merkt, ich schlafe schlecht, kann man sich ja vielleicht mal daraufhin testen lassen.
Wobei ich sagen würde, da würde ich erst einmal bei den Hormonen ansetzen. Also je nachdem, wie alt man ist, aber Hormone sind ja auch ein Riesenthema und die können durch Stress auch verrutschen. Also ich würde erstmal, glaube ich, wenn ich jetzt als Frau das Thema habe, ich schlafe nicht gut, würde ich erstmal gucken, wie schaut's aus mit dem Progesteron, wie schaut's aus mit Testosteron, DHEA und Östrogen und dann würde ich, glaube ich, in diese Richtung gehen.
Lass uns da gleich nochmal intensiver über dieses Hormonthema sprechen.
Klar,
vorab nochmal, gibt's irgendwelche Sachen, die du uns empfehlen kannst, die wir machen können, um gezielt stressresistenter zu werden?
Stressresistenter.
Also naja. Kurkuma habe ich zum Beispiel gelesen bei euch im Buch. Ist eine super Sache.
Ja, Kurkuma ist super. Ashwagandha mögen auch sehr viele. Ich muss gestehen, für mich selber war das nie die Lösung. Aber man muss halt gucken, worauf der Körper reagiert. Ne? Wie gesagt, Quercetin hatten wir vorhin schon mal. Finde ich auch einen ganz, ganz tollen Stoff, um Stress aus dem Körper zu nehmen. Magnesium ist natürlich Schlüsselfunktion, aber ich glaube, das ist schon fast wieder ein alter Hut. Das kennt ja schon wieder jeder. Aber das hilft natürlich auch. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir uns unsere Regenerationsphasen nehmen. Also was viele vergessen ist, um fit zu sein und um Stress besser handeln zu können, müssen wir auf jeden Fall schlafen. Wir sind ja eine völlig übermüdete Gesellschaft eigentlich und gehen alle viel zu spät ins Bett und sitzen abends noch stundenlang vor Netflix und bingen da irgendwelche Serien. Das ist natürlich totaler Mist. Also das Wichtigste oder das, wo man als allererstes ansetzen würde, ist die Schlafroutine. Also was ich eben sagte, mit kein blaues Licht, regelmäßig ins Bett gehen, also zu einer bestimmten Uhrzeit. Zeit abends nicht noch irgendwelche super aufregenden Filme mit schnellen Schnitten gucken. Also ich liege da manchmal mit Herzrasen im Bett, wenn ich mit meinem Mann dann doch mal einen Actionfilm gucke. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also das sind alles solche Sachen. Achte auf den Schlaf, achte auf deine Regeneration. Klar, komme die Bewegung. Also Walken ist eine super Sache. Was ganz schlecht ist, sind irgendwelche HIIT-Workouts, also wo man halt so richtig High-Intensive-Training solche Geschichten macht. Dann hat man eher das Problem, dass das Cortisol nochmal hochschießt und man kommt gar nicht zur Ruhe.
Das sollte man vielleicht morgens machen, oder?
Ja, wenn dann überhaupt. Ja. Aber generell muss man sagen, für uns Frauen, also jetzt so, ich bin jetzt zum Beispiel in der Perimenopause, in dieser Phase kann es halt auch sein, wenn du zu viel Training machst, dass du genau das Gegenteil hast, weil es wieder die Hormone durcheinander schüttelt und man einfach zu viel Cortisol hat und das gar nicht abbaut. Mhm. Also generell ist ein bisschen sanfteres Training immer besser. Und ich würde immer empfehlen, auf jeden Fall einen Bluttest machen, die Hormone checken und Mikronährstoffe auffüllen. Also da auch gucken, bin ich da gut aufgestellt. Ein Mangel kann halt auch Stress machen.
Auf was muss man bei so einem Bluttest achten, wenn man die Hormone kontrollieren lässt? Also was ist wichtig?
Also wichtig ist auf jeden Fall das berühmt-berüchtigte Progesteron, was ich ja schon mal erwähnte, dass man so ein bisschen entspannen kann und wieder runterkommt und auch in sich irgendwie ruhiger ist. Östrogen ist natürlich auch total wichtig. Also ich sag mal, wenn man ein bisschen Haarausfall hat oder sich alles trocken anfühlt und die ganzen Emotionen drüber sind, dann weiß man, in die Richtung kann es auch gehen. Aber das würde ich immer mittesten. DHEA, unser Jugendlichkeitshormon, das entspannt uns auch auf jeden Fall, wenn wir es künstlich zu uns nehmen, weil es baut sich irgendwann ab, kann auch ein absoluter Push sein. Und dann noch Testosteron, so der männliche Grip, den wir brauchen, um Dinge und Ziele umzusetzen.
Das ist interessant, ne?
Ja.
Weil Frauen haben tatsächlich mehr Testosteron als Östrogen im Körper, das denkt man gar nicht.
Das hatten wir auch, diese Erkenntnis, dass wir dachten, oh wow, echt? Viel wichtigerer Stoff, als wir immer denken. Wir denken immer, das ist eine Sache von unseren Männern, aber eigentlich brauchen wir das auch.
Und warum ist es für uns so wichtig, Testosteron?
Naja, es ist, also wie unsere Expertin Dr. Susanne Esche-Belke, übrigens auch Buchautorin, sagte, das ist halt so ein bisschen der Stoff, der uns halt auch so ein bisschen am Ball bleiben lässt. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber dieser männliche Grip, den man braucht, ne, um irgendwie Ziele und Pläne umzusetzen. Also dieses Gefühl von, ich mach was und ich setze das um und ich konzentriere mich auf diese Sache und bin total fokussiert. Wenn wir davon zu wenig haben, spüren wir das. Dann wird das nämlich alles schwieriger.
Ich weiß gar nicht, ob das bei Hormontests so generell immer mitgetestet wird. Keine Ahnung.
Vielleicht. Also man muss wirklich zu seiner Ärztin gehen oder sich eine qualifizierte Ärztin suchen, die sich auf diese Dinge spezialisiert hat und sagen, ich möchte ganz gezielt diese Hormone testen. Ich möchte wissen, ob die im Lot sind. Ich habe das auch vor einer Weile machen lassen, weil ich festgestellt habe, irgendwie, ich war so ungeduldig und fahrig und ich habe irgendwie leider viel schneller auch rumgebrüllt, wenn irgendwie meine Kinder so gar nicht mitmachen wollten. Also der Geduldsfaden ist so schnell gerissen. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte gerne wissen hier, wie sieht's aus mit Östrogen, mit Progesteron. Kann es sein, dass ich da irgendwie leer laufe und das alles hier Samba tanzt in mir drin, weil ich habe das schon so gespürt. Und das war super spannend. Man braucht halt den richtigen Zeitpunkt im Monat, je nachdem, wo man im Zyklus steht, was auch wieder schwierig ist, wenn du, sage ich mal, keinen regelmäßigen Zyklus mehr hast. Aber man findet das dann raus. Man kann auch zusammen irgendwie so einen Querschnitt machen und immer sich die Daten aufschreiben. Das haben wir dann gemacht. Und siehe da, Progesteron war zu wenig, Estradiol war zu wenig. Also ich creme jetzt morgens und schlucke abends.
Das heißt, du nimmst bioidentische Hormone ein? Mhm. Das ist ja auch ein Riesenthema für viele Frauen
immer noch, komischerweise.
In den Wechseljahren. Und es gibt ja diese weit verbreitete Angst, dass durch Hormoneinnahme in den Wechseljahren das Brustkrebsrisiko signifikant steigen könnte.
Ja, ich weiß. Habe ich auch nochmal zu recherchiert. Hatten wir auch im Buch, im Interview. Das ist eine WHI-Studie aus dem Jahr 2002 und die ist eigentlich längst widerlegt. Aber es kriegt irgendwie keiner mit. Also ich sehe auch ständig Interviews dazu mit Frauenärztinnen, die mit anderen Ärzten darüber reden, warum das noch nicht so die Runde gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch so ein bisschen den bösen Verdacht. Manche Frauenärzte wollen sich vielleicht damit nicht beschäftigen oder so. Aber
wobei
man liest ganz viel dazu.
Ich einen sehr renommierten Frauenarzt in der Sendung Leute zu Gast hatte und der sagte damals, dass 95% der Frauenärztinnen diese bioidentischen Hormone einnehmen und nur, glaube ich, 10% der Frauen in den Wechseljahren, die nicht Ärztin sind. Und ich finde schon alleine die Tatsache, dass 95% der Frauen Ärztinnen das einnehmen, spricht dafür, dass es sinnvoll ist.
Kann ich nur nicken.
Ja,
absolut. Also es ist spannend, ne? Also es ist halt auch so, dass viele Themen, glaube ich, in diesem Gesundheitsbereich, ich meine, ich bin ja keine Ärztin, ich bin Journalistin. Ich frage Experten, ich recherchiere und so entstehen halt die Kapitel im Buch. Und ich merke einfach, wenn ich da dran bin, habe ich das Gefühl, es gibt so Themen, die brauchen noch ein bisschen oder die sind schon in der Diskussion, aber im Mainstream sind die einfach noch nicht angekommen. Und das ist zum Beispiel eins dieser Themen. Ne? Also alle meine Freundinnen oder auch meine Ex-Kolleginnen, mit denen ich noch Kontakt habe vom MDR oder von RTL, oft tauscht man sich ja mal aus, irgendwie mal schnell auf Instagram oder so. Und dann kommt schon so ein Thema, dass sie sagen, oh Mensch, hast du dich damit beschäftigt? Und nimmst du was? Und was nimmst du? Und wie dosierst du das? Und allein das zeigt mir, das ist ein Riesenthema. In Frankreich zum Beispiel ist das gang und gäbe, ist völlig normal. Mhm. In Deutschland sind wir da einfach noch an einem anderen Punkt.
Ja, und viele Frauenärztinnen weisen eben die Patientinnen auch nicht darauf hin.
Total. Und ich habe auch festgestellt, es gibt ja so viele Möglichkeiten, das einzunehmen. Also Beispiel Progesteron zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Präparate. Du kannst dir das anmischen lassen in der ganzheitlichen Apotheke, was ich dann auch gemacht habe. Vorher habe ich ein Pharmaprodukt genommen, wo aber Titandioxid drin ist, was wiederum krebserregend ist. Aber nur dieser Füllstoff, beziehungsweise das ist der Überzug von einer kleinen Tablette, dass sie weiß ist und glänzt. Mhm. Braucht man aber eigentlich nicht.
Wobei ich jetzt da nochmal einhaken muss mit diesen Zusatzstoffen in den Kapseln zum Beispiel, weil das wird ja schon auch überwacht von Behörden in Deutschland. Das sind dann im Zweifel so verschwindend kleine Konzentrationen,
klar, das sind kleine,
dass man wirklich sagen muss, also dass man davon Krebs bekommt, das ist dann schon eine hochgegriffene Behauptung.
Naja, dieser
kommt
Stoff,
ja immer auf die Dosis drauf an.
Absolut, ja. Also dieser Stoff, Titandioxid, der steht halt im Verdacht, krebserregend zu sein. Und wenn du halt weißt, ein Teil davon ist da drin, das ist auch in Make-up drin. Also da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, über Giftstoffe in den Produkten, mit denen wir uns täglich umgeben oder die wir uns auf die Haut schmieren. Aber ich bin halt so, ich möchte das möglichst vermeiden. Klar sind das Kleinstmengen, keine Frage. Aber du darfst halt nie vergessen, das akkumuliert sich ja. Ne? Also in dem Moment, wo ich ein Make-up nehme mit Titandioxid und vielleicht noch ein Nagellack mit Titandioxid und eine Tablette schlucke mit Titandioxid, habe ich irgendwann dann doch eine größere Menge im Körper. Und darum geht es mir, dass ich halt gucke, dass ich nicht zu viel von irgendeinem Stoff bekomme. Aber prinzipiell ja. Wird natürlich überwacht.
Hormone oder Hormonprobleme machen sich ja auch auf der Haut bemerkbar, kennen wir ja alle. Ne? Du warst da auch von betroffen.
Ja, leider. Was, ich arbeite immer noch dran.
Was hat dir Stress bereitet für deine Haut?
Oh, ja, der Klassiker, Pickel halt. Ne? Also viele reagieren halt über, auf hohe Cortisolwerte mit einer Teigüberproduktion. Und ich fand das super spannend, zum Thema Haut zu recherchieren. Wir haben ein ganz tolles Interview im Buch mit einer Naturkosmetikentwicklerin, die aber auch sagt, es muss nicht Naturkosmetik sein, es muss molekular zur Haut passen. Das fand ich so spannend. Also du kannst natürlich auch Naturstoffe auf die Haut geben und hast trotzdem Probleme. Du musst halt genau das finden, was eben dein molekularer Hautabdruck ist, wenn du so willst. Und das fand ich total interessant, auch zu sehen, wie unterschiedlich die Haut ist. Meine Co-Autorin, die hat so eine Babyhaut, die hat nie was. Und ich setze mich einmal in den Flieger, fliege zu dir und kriege gleich Pickel davon, weil ich das einfach überhaupt nicht vertrage. Und da habe ich ganz viel gewühlt und geguckt.
Diese
und,
trockene Luft im Flugzeug.
Ja, genau, ich vertrage das überhaupt nicht, obwohl ich so ein Teigüberproduktionsmensch bin, wie ich dann rausgefunden habe. Und ich habe auch so eine ölige Haut, die immer glänzt. Und dagegen muss man mit Öl gegenarbeiten, habe ich festgestellt. Weil dann weiß die Haut, ach, da ist genug Öl, muss ich nicht noch mehr nachölen. War für mich eine total neue Erkenntnis, weil beim Fernsehen puderst du ja immer schön über. Klar, du kannst kein Öl auf die Haut schmieren vor der Kamera oder jetzt hier in dieser Situation, aber das war für mich total interessant. Oder auch diese Erkenntnis, dass wir uns halt wirklich ganz viel Giftstoffe leider auf die Haut schmieren. Wenn du einfach normale Kosmetik benutzt oder so, musst du halt einfach gucken, was ist da drin. Also ich wasche zum Beispiel inzwischen meine Haut nur noch mit einer verseiften Olivenölseife und das ist viel, viel besser. Also als jetzt irgendwelche Chemieprodukte. Man muss halt immer gucken. Ne?
Ist auch,
also,
auch Peelings, seht ihr zum Beispiel auch kritisch.
Peeling ist schwierig, wenn man ganz große Schleifkörnchen hat, weil man nicht weiß, was wird da eigentlich abgeschliffen. Also ich bin großer Fan vom Enzympeeling, finde ich viel besser. Das sind alles, es gibt so viel, es ist wirklich ein Riesenthema. Aber ich sag mal so, es macht unheimlich Spaß, da rauszufinden, was zur Haut passt, finde ich. Also wenn man halt ein Erfolgserlebnis hat. Und zu gucken auch, was schmiere ich mir eigentlich ins Gesicht. Also für mich ist das wie so eine Reise. Ich habe mal mein ganzes Bad aussortiert und habe geguckt, was habe ich da eigentlich stehen. Und ich meine, du kennst das selber, wenn man in die Maske geht, jetzt für diese Aufzeichnung oder fürs Fernsehen, klar machen die Produkte einen total hübsch, aber da sind natürlich auch einfach Sachen drin. Wenn du die täglich auf die Haut schmierst, also unser größtes Organ geht ins Blut und was es da anrichten kann, möchte man nicht unbedingt haben.
Im Zweifel weniger ist mehr, kann man sagen, ne?
Das auch und halt, es gibt halt tolle Produkte, die halt entweder hautidentisch sind oder eben natürlich, ne, Naturkosmetik. Muss halt immer gucken, ob es passt, in die richtige Richtung gehen.
Ein Game Changer für dich, für deine Haut, war ja eine Leberreinigung.
Total.
Also, wie ist da der Zusammenhang?
Naja, du hast ja einmal das Problem, also die Haut sozusagen ist ja, man sagt auch immer, die Haut ist unsere Hilfsniere, also alles kommt da quasi raus, auch Emotionen, Stress und so weiter. Und wenn du eine überlastete Leber hast, was wir heutzutage leider fast alle haben, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Haut dann schön Entgiftungsorgan wird.
Und zwar gar nicht unbedingt durch Alkohol, ne?
Dass Nein, gar nicht. Das ist, ja, das denkt man immer, ne? Früher habe ich auch mal gedacht, meine Leber muss ja top sein. Aber ich bin so eine Naschkatze. Also Schokolade mag ich gern. Also ich bin wirklich jemand, der ja eine Zeit lang wirklich auch viel Zucker zu sich genommen hat. Ich versuche immer noch, das zu reduzieren. Ich bin nicht ganz so gut darin, gebe ich zu, aber ich übe mich darin. Und sobald es zu viel Zucker wird, kannst du halt auch eine nicht alkoholische Fettleber kriegen, weil die Leber muss halt alles immer entgiften. Und wenn wir da ganz viel Zucker raufhauen, dann ist das ein Riesenthema. Und wir haben halt diese Leberreinigung nach Andreas Moritz ausprobiert. Also Vanessa macht die schon seit Jahren.
Wie funktioniert die?
Das ist im Prinzip, also ich habe mich lange da nicht rangetraut, weil ich gesagt habe, es ist mir zu kompliziert. Aber der Benefit war halt so groß, dass ich immer da stand und dachte, ich muss das machen. Und mit drei Kindern macht man das auch nicht so schnell, weil verbringt doch etwas Zeit im Bad am Anfang. Im Prinzip ist es so, du bereitest dich eine Woche vor, in der du halt wirklich ganz wenig Zucker isst. Kein Gluten, kein Fleisch, möglichst leicht und nicht zu fettig. Und dann musst du abführen mit Bittersalz, was echt schwierig ist, finde ich. Aber ich habe inzwischen so eine Technik gefunden, mit ein bisschen Zitronensaft rein, durch ein Glas Strohhalm trinken, schmeckt wie Gin Tonic, dann geht's. Und dann führst du ab und dann wartest du im Prinzip so bis abends um 10 und dann nimmst du zu dir ein Getränk, das ist ein Mix aus frisch gepressten Grapefruitsaft und Olivenöl. Und das stürzt du quasi runter, legst dich ins Bett mit einer Wärmflasche und dann merkst du, wie das so gurgelt und wie die Leber quasi alles loslässt. Ist unglaublich faszinierend. Und dann am Ende quasi, also wenn wir ganz ins Detail gehen, wenn du im Bad bist, du bist dann sehr viel im Bad, weil du führst halt immer ab. Und du merkst
auch,
während
du mit der Wärmflasche da noch
liegst? Nein, du legst dich normal ins Bett und schläfst. Okay. Und am nächsten Morgen musst du halt nochmal die Bittersalzgeschichte machen. Und dann merkst du halt, wie so quasi so kleine, ich nenne das immer kleine grüne Erbsen, quasi von der Leber losgelassen werden. Das sind halt alles mögliche kleine Abfallprodukte, kleine Mini-Gallensteine. Es ist faszinierend. Und danach, wenn du das Prozedere hinter dir hast, hast du eine super Haut und die Haare sitzen richtig gut.
Okay.
Wir haben das beim Frühstücksfernsehen erzählt und danach wollte das ganze Studio diese Leberreinigung machen. Und das ist auch seitdem immer noch der größte Kult.
Okay.
Wirklich. Das ist total spannend.
Also es klingt vom Ergebnis her gut.
Na, du musst
von
halt
der
auch
Machart
investieren.
Erstmal nicht so verführerisch. Ja,
du musst halt lernen, dir quasi einen Einlauf zu verpassen. Das ist nicht so sexy, aber wenn man das einmal hingekriegt hat, du hast halt auch einen super flachen Bauch. Also wenn du danach irgendwo eingeladen bist und ein Schlauchkleid anziehen willst, also ich habe jetzt auch keins, aber vielleicht hat man eins im Schrank hängen, dann ist der Zeitpunkt dafür. Ist super.
Okay. Muss nur eine Woche vorher schon anfangen, genau. Aber da wären wir ja auch schon im Prinzip beim Thema Darm. Mhm. Auch der ist durch Stress extrem belastet. Viele Frauen kennen das, wenn sie gestresst sind. Die leiden dann entweder unter Durchfall oder eben unter Verstopfung. Wie kann man dem Darm in solchen Stresssituationen am besten helfen?
Das ist auch ein Riesenthema, habe ich auch festgestellt. Also ich habe mich vor allen Dingen mit diesem Thema Verstopfung beschäftigt. Vanessa hat sich mit Reizdarm beschäftigt. Also du hast halt immer das Problem, ne? Unser Darm ist ja wie unser zweites Gehirn. Und dann gibt es ja auch eine Achse zwischen beiden, die das Ganze verbindet. Und du spürst das halt einfach. Und ich habe dazu ein sehr, sehr spannendes Interview gemacht mit einem absoluten Darmexperten. Und der hat mir von dieser Superpflaume erzählt.
Von der habe ich wirklich durch dich zum ersten Mal erfahren. Das sind irgendwie fermentierte grüne Pflaumen.
Genau.
Also ich kannte nur so diese Pflaumen als Trockenobst, wenn man Verstopfung hat, dass das gut
das ist
tut,
völlig,
wenn die sich
ist was völlig anderes.
In Wasser einweicht und dann irgendwie zu sich nimmt.
Das ist völlig anders. Also es hat wirklich durchschlagenden Erfolg. Wie mir unser Experte sagte, auf keinen Fall morgens nehmen und dann irgendwelche Termine wahrnehmen wollen, unmittelbar danach. Das geht nicht. Und das Tolle ist halt, dass diese kleine Pflaume es quasi schafft, die guten Darmbakterien zu erhöhen. Also okay. Es ist auch wie eine Kur sozusagen. Und ich habe die auch ausprobiert und war wirklich begeistert davon, weil man hat wirklich das Gefühl so, wie soll man sagen, ein Gefühl von, wie soll ich das sagen, wir sind hier in der Öffentlichkeit. Also du bist danach wirklich komplett leer und flach und du merkst so richtig irgendwie, das ist so ein bisschen auch wie so eine Darmreinigung.
Aber das ist nichts, was man täglich nimmt, so eine fermentierte Grünpflaume.
Du nimmst die täglich, also der Trick ist, du nimmst die abends. Also mir hat sie zum Beispiel auch meine Kosmetikerin gegeben, weil es ist halt auch wirklich unter vielen Frauen, ist das so, das wird schon fast hier so nebenbei gedealt. Hier, nimm mal die Pflaume, probier mal. Das ist wirklich spannend. Und man kann eine halbe Pflaume nehmen, dann ist das nicht ganz so krass. Aber ich bin ja der Typ, ich probiere das aus, esse die Pflaume, denk mir nichts dabei. Dann nimmst du noch ein bisschen irgendwie warmes Wasser zu dir, so 500 Milliliter. Und dann legst du dich ins Bett und am nächsten Morgen merkst du die durchschlagende Kraft dieser Pflaume. Also unter Asiatinnen ist das auch völlig normal. Dann nehmen vor allen Dingen Frauen in der Perimenopause und Menopause diese Pflaume, weil da ja ganz oft, sag ich mal, dieses Thema aufkommt. Wenn du zu wenig Progesteron hast, dann ist die Verdauung auch nicht so stark. Und also du merkst es einfach wirklich richtig krass. Und am nächsten Morgen geht das quasi dann ein bisschen los. Da bist du schon ein bisschen im Bad, aber dann ist auch wieder vorbei. Also man macht damit wirklich auch manchmal Kuren über Monate. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber kann man schon machen.
Okay.
Ist aufregend, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ist ein Erlebnis. Aber dann wirklich auch dafür sorgen, dass man ein bisschen Zeit hat, im Bad zu sein und da auch ungestört zu sein. Das ist wichtig.
Oder jeden Tag nur so einen ganz Mini-Stückchen.
Das kann man auch machen, um es ein bisschen in Schwung zu bringen. Es ist wirklich harmlos und man kann damit, es kann nichts passieren, es ist ein Lebensmittel. Und das finde ich halt so toll, wenn du dir quasi für den Körper helfen kannst mit einem Lebensmittel. Super.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Bad sind, ihr sagt, wir bringen unseren Hormonhaushalt täglich durcheinander, indem wir Dinge benutzen, die für uns ganz selbstverständlich zum Alltag gehören, ohne drüber nachzudenken. Die können aber unser Hormonsystem beeinflussen. Nagellack wäre zum Beispiel so ein Thema, ne?
Das war so eine schöne Überleitung. Ich bin ganz fasziniert. Toll. Deine Überleitungen sind echt elegant. Ja, Nagellack ist ein so ein Thema, ne? Hast du Formaldehyd drin? Hast du noch? Also es sind 1000 Stoffe in Nagellack und man möchte es immer nicht wahrhaben, weil es sieht ja wirklich schön aus. Ich bewundere immer Frauen, die so perfekt manikürte Fingernägel haben und dann auch irgendwie so leuchtend rot. Finde das auch toll. Aber es geht halt einfach über den Nagel wieder direkt in den Körper rein, ins Blut. Und dann haben wir einfach Stoffe, die wir nicht haben wollen. Und man sagt ja inzwischen, wir essen fast täglich ungefähr eine EC-Karte an Mikroplastik. Ist furchtbar, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist wirklich viel. Und das kann halt durch alle möglichen Stoffe, die wir uns auf die Haut schmieren, passieren. Ich sag mal Make-ups, die man irgendwie in der Parfümerie holt. Klar machen die ein tolles Hautbild, ne? Und gibt ja auch so tolle Primer, die machen dann irgendwie schöne Poren. Hätte ich auch gerne, aber ich habe damit wirklich komplett aufgehört, weil du einfach nicht weißt, was davon ins Blut diffundiert und was sich da am Ende des Tages dann ansammelt. Und da gibt's halt einfach so viele Sachen.
Krass fand ich das Thema Weichmacher in Waschmitteln.
Ja.
Was ist da das Problem?
Naja, du hast ja auch das Problem, dass da einfach Stoffe drin sind, die wir im Körper nicht haben wollen. Und wenn du die Klamotten wäschst und sie auch, wenn sie trocken sind, hast du einfach Rückstände. Das ist genau wie bei Geschirr. Also wenn ich jetzt meine Geschirrspültabs in Geschirrspüler tue, am Ende des Tages bleiben Rückstände. Und das geht halt wieder durch die Haut oder wenn wir essen, ne, in dem Fall dann durch unseren Mund, wieder in unseren Körper hinein. Und du hast einfach Stoffe, ich sag mal jetzt beim Geschirrspüler möchtest du gern, dass sich Essensreste lösen. Die lösen dann auch leider die guten Darmbakterien in deinem Darm und dann kriegst du am Ende eine löchrige Darmwand und hast Leaky Gut und hast immer Probleme. Und genauso hast du es auch mit Waschmittel, dass du es einfach, du schwitzt vielleicht, dann geht es durch die Poren im Körper und da sind einfach Stoffe drin, die wir da nicht haben wollen. Ist ja nicht nur ätherische Öle und ein bisschen, weiß ich nicht, Natron in unserem Waschmittel drin.
Das mit den Spülmaschinentabs hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Ich habe dann die KI von WhatsApp befragt.
Gute KI.
Und die sagte dann tatsächlich, ja, das ist ein Problem und gab mir den heißen Tipp, einfach das Geschirr nach dem Spülmaschinengang nochmal per Hand mit heißem Wasser abzuwaschen,
ja,
um sicher zu sein, dass nichts mehr drin ist. Toller Tipp, dann brauche ich auch keine Spülmaschine mehr. Ja, was mache ich damit? Weil ich möchte schon meine Spülmaschine weiter betreiben.
Ja, ich auch. Ich habe 3 Kinder. Bei mir läuft die 2-mal am Tag, also keine Frage. Aber ich sag mal so, Mini-Steps. Also erstmal gucken, mit welchen Tabs mache ich mein Geschirr eigentlich sauber? Ist das vielleicht wirklich ziemlich böse, das Zeug? Es gibt ja auch Öko-Tabs. Dann kann man gucken, mache ich es vielleicht selber?
Ja, es gibt nämlich auch wirklich ganz, ganz einfache Rezepte, wie man das selber herstellen kann.
Also meine Co-Autorin macht selber.
Einfachen Produkten.
Genau.
Füllt man in so Eiswürfelbehälter und lässt es trocknen und dann kann man die in ein Glas machen und dann hat man selbstgemachte.
Also das ist wirklich Next Level, würde ich sagen. Also ich bin da leider auch noch nicht. Das ist so mein Plan für die Zukunft. Also ich bin ja, ne, also alles, was wir in unseren Büchern schreiben, haben wir so gut es geht umgesetzt und getestet. Aber das habe ich leider auch noch nicht geschafft mit meinen 3 Kindern. Aber das ist so das, was ich auch in Zukunft machen möchte. Und ich hatte die Situation neulich, dass mir meine Geschirrspültabs ausgegangen sind. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, diese Berge an Geschirr. Und habe dann wirklich ein bisschen Natron, Zitronensaft und Essig in den Geschirrspüler geschüttet und das hat auch funktioniert. Also es gibt halt wirklich Stoffe, die unserer Darmwand überhaupt nichts anhaben, die auch das Geschirr sauber machen. Aber man muss sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen.
Wenn wir schon in der Küche sind, Schneidebretter aus Kunststoff, auch ja. Da ratet ihr Finger weg davon, warum?
Ja, das ist halt genau das Gleiche irgendwie wie mit der ganzen Kosmetik. Es geht halt wieder, also nicht mit der Kosmetik, aber die Mikroplastikfrage, ne? Es geht halt, dem Moment, wo ich meine Petersilie auf dem Schneidbrett schneide, gehen halt mini-mini-Nanopartikel von diesem Mikroplastik in die Petersilie und dann esse ich es wieder mit.
Aber also, ich dachte immer, es ist viel hygienischer wegen der Bakterien, dass man eben kein Schneidebrett aus Holz hat.
Ja, na, das Holzbrett muss man halt ein bisschen pflegen, ne? Muss man ein bisschen mit Olivenöl rumpinseln und so weiter. Aber ich würde mich immer eher fürs Holzbrett entscheiden als für das Mikroplastik.
Dasselbe mit Pfannenwändern?
Ja, leider.
Auch da sagt
alles
ihr, seid vorsichtig.
Es löst sich halt alles, ne? Also es gibt so viele Themen in dieser Art. Es ist genauso wie mit Teflonpfannen. Wenn das Teflon beschädigt ist, ist auch schwer gesundheitsschädigend. Also besser Gusseiserne nehmen oder Metallpfannen. Das ist auf jeden Fall immer besser.
Ein anderes Thema, das ihr nach euren Recherchen auch kritisch seht, sind die Kassenbons.
Ja.
Hier lautet euer Tipp, besser nicht anfassen. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Was hat's mit den Kassenbons auf sich?
Na, da haben wir das Problem, dass da Bisphenol A und S drin ist. Und das geht dann wieder über die Hände. Man hat ja vielleicht auch mal ein bisschen schwitzige Hände. Oder selbst wenn wir nicht schwitzen, geht das halt über die Haut wieder direkt ins Blut. Und klar braucht man den Kassenbon auch mal, vor allem wenn man selbstständig ist. Ich kenne es ja selber. Ich fasse den wirklich mit spitzen Fingern an und tue ihn dann weg. Und möglichst nicht ewig in der Hand behalten. Das macht einfach keinen Sinn, weil am Ende ist es ein endokriner Disruptor. Und dann gehen unsere Hormone flöten und der Blutzuckerspiegel. Das wollen wir nicht.
Aber trotzdem frage ich mich auch da, wir leben ja in Deutschland in einem Land, in dem Grenzwerte für giftige Stoffe extrem überwacht werden. Ja?
Vielleicht muss man die mal ändern, die Grenzwerte. Da bin ich jetzt auch überfragt, aber naja, wenn man dazu recherchiert, dann ist das halt die Antwort. Und ich glaube, Selbstverantwortung ist am Ende des Tages immer noch besser, als einfach alles hinzunehmen. Und ein paar Dinge, ich glaube, an denen wird auch gearbeitet, aber vielleicht sind wir da einfach noch nicht. Und wenn ich in dem Moment sagen kann, ich weiß, dass das nicht gut für mich ist, ich versuche das zu reduzieren, damit ich einfach giftfreier lebe, weil zu viel Giftstoffe, ne, werde ich dick, kann ich nicht schlafen, gehen meine Hormone flöten, bin ich schlecht drauf, will ich nicht, dann vermeide ich das vielleicht ein bisschen.
Wir haben jetzt gerade von Stoffen gesprochen, bei denen du sagst, die sollte man vermeiden. Gleichzeitig plädiert er aber auch dafür, andere Stoffe zuzuführen, nämlich Mikronährstoffe. Auch da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, wenn man sich gesund ernährt, braucht man sowas gar nicht. Wie steht ihr dazu?
Ach, schwierig. Also eigentlich weiß ja jeder, dass unsere Böden heutzutage ziemlich ausgelaugt sind und einfach nicht die Nährstoffe in die Nahrung gehen, die wir bräuchten. Dann wissen wir alle, wir haben ein Glyphosatproblem. Davon ist einfach zu viel in unseren Lebensmitteln drin. Und selbst in Bio-Lebensmitteln kann auch nochmal ein Hauch Glyphosat sein, wenn das Biofeld neben dem konventionellen Feld war. Und das sind einfach so Stoffe, die wollen wir nicht. Und es ist einfach viel zu wenig drin in unseren Lebensmitteln. Also ich bin immer dafür, zusätzlich was zu nehmen. Klar, nach dem Blutbild gucken, wo habe ich Mängel und so weiter. Aber wenn wir Stress haben, brauchen wir sowieso von allem mehr. Und jeder, der mal irgendwie Magnesiummangel hatte, der weiß, wie sich das anfühlt und wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie Muskelprobleme hat oder Herzrasen, weil das Magnesium nicht stimmt. Also ich würde immer dazu raten, das zu überprüfen und gucken, was kann ich machen, um mir selbst zu helfen. Und wie gesagt, es gibt ja auch Sachen, die kannst du gar nicht überdosieren. Also da kann einem nichts passieren, außer dass man vielleicht am Ende des Tages ein bisschen Durchfall bekommt. Oder halt diese Heilpilze, die kann man nicht überdosieren. Das ist einfach so. Das ist toll, das ist ein Unterstützer für den Körper. Man fühlt sich wohler, man kommt besser mit einem klar, man fühlt sich resilienter und mehr in seiner Kraft. Da bin ich immer dafür. Und dann ist natürlich noch die Frage, also ich bin jetzt Schilddrüsenkandidatin, ich unterstütze meinen Körper schon seit Jahren immer und ich bin immer gut gefahren damit. Und wenn du nicht sicher bist, machst du das nächste Blutbild und weißt Bescheid.
Welche Mikronährstoffe empfehlt ihr gerade in Stresssituationen konkret?
Ah, da gibt es so viele. Welche picke ich mir jetzt raus? Also ich bin ein Fan von Quercetin, das finde ich toll. Vitamin C ist auch immer gut. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die legen sich extra an eine Nadel und machen eine Vitamin C-Infusion, wenn der Stress zu überbordend wird. Aber Vitamin C ist zum Beispiel für mich immer ein Game Changer. Also wenn ich viel Stress habe, dann werfe ich mir da einfach eine Kapsel ein und ich spüre das richtig. Ich finde das richtig gut. Richtig, richtig toll, kann man auch nichts falsch machen mit, finde ich, sind auch Omega-3-Fettsäuren. Davon haben wir sowieso zu wenig im Körper. Und das kannst du ja machen über ein bisschen Leinöl, über Kokosöl, holst dir ein schönes Algenöl. Also ich glaube, es ist noch niemand dran gestorben, weil er zu viel Öl im Körper hatte, was anti-entzündlich ist und einfach das Immunsystem unterstützt, was ja einfach permanent angegriffen wird, wenn du das Gefühl hast, der Säbelzahntiger kommt um die Ecke in Form von Stress. Magnesium ist auch immer toll, hilft einem auch, um zu entspannen, um runterzukommen. Das sind so die ganz groben Essentials, würde ich sagen. Also Vanessa ist ein Fan von DHEA, diesem Jugendlichkeitshormon, das sie hin und wieder nimmt, aber auch natürlich nach Blutbild und guckt. Das baut sich bei uns allen ab, ich glaube ab 25, spätestens ab 30. Aber das würde ich wirklich nur mit dem Arzt zusammen machen. Das kann aber auch ein riesen Gamechanger sein.
Dass man sich einfach wieder kraftvoller fühlt.
Ja, man hat plötzlich mehr Energie, man fühlt sich ganz anders. Man hat einfach generell gefühlt wieder mehr Ressourcen, um mit Problemen umzugehen. Und dieser Push, der tut einfach so gut. Was ich auch sehr gerne mag, ist Q10. Das ist auch so ein Stoff, den wir dringend brauchen, der sich bei uns abbaut. Bei mir war der zum Beispiel im letzten Blutbild ganz, ganz niedrig. Die Grundschule hat mich einfach dahin gerafft, muss man so sagen. Also ich habe eine Zeit lang wirklich Q10 genommen, auch vor allen Dingen, als ich in Trauer war.
Also gibt es in Tablettenform? Oder?
Ja, da kannst du. Es gibt ganz viele verschiedene. Also ich hatte so kleine Kapseln und das spürst du richtig. Also ich habe das immer gefühlt. Also es war so ein bisschen wie Urlaub für den Kopf für mich, wenn ich die eingeworfen habe. Ich glaube einfach, man muss selber auch rausfinden, was tut mir gut. was spüre ich? Jeder hat was anderes. Also meine Kuratorin schwört zum Beispiel auch auf Phosphatidylseriensäuren. Das sind halt ganz andere Geschichten. Also jeder muss gucken, was ist das Richtige für mich? Und ich würde immer empfehlen, mach ein Blutbild, guck, wo ist was erniedrigt, weil dieser Stress von innen, wenn du einen Mangel hast, der transportiert sich dann auch nach außen in Form von schlechter Laune, schlechte Nerven, nicht schlafen können. Und das wollen wir ja beheben.
Auf jeden Fall. Anna, herzlichen Dank, dass du Zeit für Leute hattest.
Sehr gerne.
Ich habe am Ende noch ein kleines Geschenk für dich als Dankeschön, dass du den Stress auf dich genommen und zu uns nach Mainz gekommen bist. Ich habe in einem Interview, das du gegeben hattest, gelesen, dass du dir gerne mal einen Knoten in Taschentuch machst.
Ja, stimmt.
Wenn du vor dem Einschlafen merkst, boah, ich fange an, jetzt über eine bestimmte Sache zu grübeln. Schlaf ist ja wichtig, das wissen wir alle. Verhindert den Schlaf, dieses Grübeln. Und dieser Knoten hilft insofern beim Einschlafen, weil du dann weißt, okay, ich habe es jetzt abgespeichert. Wenn ich am nächsten Morgen den Knoten sehe, dann kann ich anfangen, daran weiterzudenken. Und wenn ich ihn sehe und nicht mehr weiß, um was es ging, dann war es auch nicht so wichtig. Deshalb dachte ich dir, ich schenke dir zum Entspannen hier ein gelbes Taschentuch in SWR1. Gelb. Ich habe schon mal einen Knoten reingemacht, dass du immer an uns denkst.
Sensationell.
Und wünsche dir alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Das ist ja süß. Hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.